Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 37. Das sind die Kanzlermacher. Von Benedikt Becker, Andreas Heuden-Borchers, Jan Rosenkranz und Axel von Bäumen. Tilman Gerwin, Rolf Herbert Peters, Jonas Schulze-Pahls, Nele Spandig und Lorenz Wolf Döttinchem. Aus Stern Nummer 40 vom 30.09.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Grüne und FDP sind keine Juniorpartner der großen Parteien. Sie entscheiden nun auf Augenhöhe, wer Regierungschef wird. Nach der Wahl ist vor dem Buhlen. Der Tag danach. Auftritt Olaf Scholz. Nahezu demütig wirbt der SPD-Kanzleraspirant um die Freunde, mit denen wir regieren wollen, um die großen Zukunftsaufgaben zu lösen. Mehr Respekt durchsetzen, die Industrie modernisieren, Klimawandel bekämpfen. Rot, Gelb, Grün. Es ist nicht der Sound eines Wahlsiegers. Es ist der Sound der neuen Bescheidenheit. In einer Koalition aus SPD, FDP und Grünen, sagt Scholz, müssten sich alle Anhängerschaften wiederfinden. Rote Linien soll es nicht geben. Und dass nun erst FDP und Grüne untereinander vorverhandeln wollen, alles völlig okay. Auftritt Armin Laschet. Wie sich die Bilder und die Worte gleichen. Demut und dann die brüchige Erkenntnis, keine Partei kann aus diesem Wahlergebnis einen klaren Regierungsauftrag ableiten. Der Mann, der allen Widrigkeiten zum Trotz noch immer Kanzler werden will, ergänzt, das ist eine Lage, die Deutschland so noch nie erlebt hat. Wahr gesprochen, Herr Laschet. Die Deutschen haben sich für die Zeit nach Angela Merkel gleich mehrfach in eine historische Situation hineingewählt. Der neunte Kanzler der Bundesrepublik, ob er nun Olaf Scholz heißt oder Armin Laschet, wird nicht nur mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das erste Dreierbündnis seit Adenauer-Zeiten anführen. Er wird auch als derjenige Regierungschef in die Geschichtsbücher eingehen, der durch das mit Abstand schwächste Wahlergebnis ins Amt gekommen ist. Grüne und FDP haben sich mit ihren Resultaten von 14,8 und 11,5% zusammen auf Augenhöhe mit der künftigen Kanzlerpartei gehievt. Das gab es noch nie. Vorbei also die Zeiten, da schon am Wahlabend klar war, wer künftig Koch und wer Kellner sein wird. Vorbei auch das lange Jahre gültige Ritual, wonach die stärkste Partei ihre potenziellen Partner nacheinander zu Sondierungen antreten lässt. Diesmal folgen die Konstruktionsarbeiten an der künftigen Koalition einer neuen Logik. Und so gilt der alte Unionsspruch nicht mehr: Auf den Kanzler kommt es an. Im beginnenden Berliner Machtpoker heißt nun die Devise: Auf die Kanzlermacher kommt es an. Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner haben die Schlüsselrolle. Die drei sind nun vorn dran und nicht nur dabei. Ausgerechnet Baerbock, Habeck und Lindner müssen sich aus Gründen der Machtarithmetik arrangieren, müssen zu einem neuen bürgerlichen Block zusammenfinden, wie es der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte nennt. Vor allem müssen sie eine gemeinsame Erzählung finden, damit beispielsweise nicht jene Skeptiker in der FDP die Deutungshoheit behalten, die die vermeintlich neue grün-gelbe Gemeinsamkeit als Bullabü mit WLAN abtun. Also kann das klappen. Lindner und Baerbock, das könnte passen. Oder passend gemacht werden. Auch wenn der Liberale bisweilen schwer genervt ist von der Grünen. Kürzlich im Bundestag, bei der allerletzten Plenardebatte, war das nicht zu übersehen. Die Klimakrise regelt kein Markt, rief Baerbock inbrünstig, weil dem Markt sind Menschen herzlich egal. Just in dem Moment fingen die TV-Kameras ein, wie dem FDP-Chef, kurz die Gesichtszüge entglitten. Augenrollend fasste er sich an die Stirn. Lindner und Habeck? Noch schwieriger. Die beiden duzen einander zwar, sind sich aber seit längerem eher in herzlicher Abneigung verbunden. Bei Anne Will hatte Lindner dem Grünen vor 3 Jahren Klimanationalismus vorgeworfen. Habeck hatte damals zurückgeblafft. »Kannst du mal zur Kenntnis nehmen, dass wir zu viel Braunkohlestrom produzieren?« Lindner nannte Habeck gern cremig. Habeck lieferte auf Knopfdruck Spitzen gegen den FDP-Chef. »Und die sollen harmonisch zusammen Deutschland regieren?« Wandel durch Annäherung. Ausgerechnet im TV-Studio von Anne Will fand kurz vor der Wahl eine Art öffentliche Versöhnung statt. Die Zuschauer erlebten einen FDP-Chef, der plötzlich gar kein Problem mit dem grünen Ziel hatte, 2% der deutschen Landfläche mit Windrädern zu verspargeln, der sogar einem früheren Kohleausstieg etwas abgewinnen kann, weil die Verstromung wegen steigender CO2-Bepreisung bald unrentabel werde. Und als die Moderatorin Habeck fragte, was er von Lindners »Der Markt regelt alles selbst« Weg halte, nahm der überraschend den FDP-Chef in Schutz. Das ist nicht seine Position. Wandel durch Annäherung. Muss ja, irgendwie. Das Wahlvolk hat die beiden zusammengezwungen. Eine Alternative zu Ampel oder Jamaika gibt es nicht wirklich. Noch eine große Koalition? Will sich die SPD nicht antun und die Union als Juniorpartner schon gar nicht. Es gibt, was das Verhältnis betrifft, ohnehin mindestens 2 grün-gelbe Realitäten. Die im Rampenlicht, wo Grüne und FDP einander noch immer verlässlich als Gott sei bei uns dienen. Und die Realität Backstage, wo Begriffe wie gelbe Pest und Verbotspartei längst verpönt sind. Und zwar aus gutem Grund. Denn eine der ehernen Regeln der Politik lautet, Koalitionen scheitern nicht an Inhalten, sie scheitern an Personen. Wenn die entscheidenden Akteure sich nicht riechen können oder einander nicht über den Weg trauen, geht es schief. Der Umkehrschluss gilt erst recht. Stimmt die Chemie, lassen sich inhaltliche Differenzen mit etwas gutem Willen überwinden. Nicht immer, aber in der Regel schon. Man könnte sagen, Vertrauen ist nicht alles, aber ohne Vertrauen ist alles nichts. Das beste Beispiel konnte man vor 4 Jahren besichtigen. Dass die FDP die Jamaika-Verhandlungen platzen ließ, hatte viele Gründe. Die Liberalen hatten nicht das Gefühl, gleichberechtigt mit am Tisch zu sitzen, sondern ständig unter denselben zu fallen. Der entscheidende Grund aber war, die Freidemokraten trauten Angela Merkel keinen Millimeter über den Weg. Zu tief saßen die Verletzungen aus der gemeinsamen Regierungszeit von 2009 bis 2013, nach der die FDP aus dem Bundestag flog, kaum betrauert von der Kanzlerin. »Für die haben wir nur noch den übrig«, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki vor 4 Jahren mal über Merkel und zeigte den abgespreizten, geknickten kleinen Finger. Ende der Sprachlosigkeit. Das Gegenbeispiel bildete das Duo Gerhard Schröder und Joschka Fischer zu Zeiten der rot-grünen Koalition. Bei aller Gegensätzlichkeit, die beiden Machtpolitiker vertrauten einander. Nicht blind, aber so stark, dass sie das Bündnis 7 Jahre lang auch über die größten Krisen brachten, inklusive der Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland. Robert Habeck fand es im Herbst 2017 übrigens erbärmlich, dass wir es nicht hinbekommen haben. Seine Analyse für das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen klang so. Es komme darauf an, eine gedeihliche Arbeitsatmosphäre zu erreichen, in der man bei Konflikten auch mal lächeln kann. Habeck war damals noch nicht Parteichef, aber es hörte sich schon wie ein Arbeitsauftrag an die eigenen Leute an. Inzwischen lässt sich sagen, Sprachlosigkeit ist nicht mehr das entscheidende Problem im gelb-grünen Verhältnis. Schon kurz nach dem Jamaika-Aus luden vornehmlich jüngere Liberale und Grüne zu einem Gesprächskreis in die Berliner Bar Lebensstern, direkt über dem Café Einstein in der Westberliner Kurfürstenstraße. Etwa alle 6 Wochen trifft sich die Lebensstern-Truppe seitdem. Erst geheim, dann zumindest nicht öffentlich. Es sind vor allem die Pragmatikerinnen und Pragmatiker beider Parteien, die im Bundestag gemeinsam gegen die ewige GroKo opponierten, die sich kennenlernen wollten, um später Gemeinsamkeiten auszuloten. Und die Schmerzpunkte. Bei den Liberalen sind es Fraktionsvize Stefan Thome und der parlamentarische Geschäftsführer Florian Tonka. Von den Grünen sind die Fraktionsvizes Oliver Krischer und Konstantin von Notz dabei, dazu die parlamentarische Geschäftsführerin Franziska Brandner und der Sprecher für digitale Wirtschaft Dieter Janicek. Beileibe keine Hinterbänkler. Man kennt sich, man duzt sich. Die Gespräche waren immer von einer ungeheuer konstruktiven Stimmung geprägt, sagt Tonka. Man habe nicht nur über Kinder und Hobbys gesprochen, sondern auch über strittige Themen. Klima, Verkehrswende, Währungsunion. Dank gelegentlicher Videokonferenzen überstand die Runde sogar die Corona-Zeit. Stand heute? Was Innenpolitik, Einwanderung und Bürgerrechte betrifft, könnte diese Truppe sich wohl binnen einer Stunde auf die entsprechenden Passagen eines Koalitionsvertrages einigen. Das sagt einer, der regelmäßig dabei sitzt. Und er meint es nicht im Scherz. Gelb, grüner Wandel durch Annäherung. Es ist keineswegs das einzige vertrauliche Stelldichein im Berliner Politbetrieb. Als Pendant gewissermaßen zur legendären schwarz-grünen Pizza-Connection vergangener Bonner Zeiten treffen sich seit Frühling 2019 Grüne und FDPler im Gewölbekeller eines Italieners in Berlin-Mitte zur Pasta-Connection. Offizielles Ziel? Lockerungsübungen. Sogar Joschka Fischer beehrte die Runde mit einem Europa-Vortrag. Sowas kommt eben auch von sowas. Von konstruktiver Zusammenarbeit in der gemeinsamen Opposition. Man kooperierte bei den Untersuchungsausschüssen zum Attentäter Anis Amri und zu Wirecard, beim Digitalpakt zur Ausstattung der Schulen und, wenn es nötig wurde, zogen Grüne und Liberale vors Bundesverfassungsgericht. Zuletzt bei der Wahlrechtsreform. Vor allem die parlamentarischen Geschäftsführer Britta Hasselmann, Grüne, und Marco Buschmann, FDP, bildeten im Laufe der letzten Legislaturperiode eine tragfähige grün-gelbe Achse. Auf allen Ebenen ist derlei Pärchenbildung zu beobachten, angefangen bei Christian Lindner, der sich zum Essen mit der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verabredet, bald womöglich die erste Bundespräsidentin. Auch Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer, bespricht sich mit seinem FDP-Pendant, Generalsekretär Volker Wissing, zuvor Vizechef der Ampelkoalition in Mainz. Und wenn es ganz eng wird, kann Robert Habeck immer noch seinen Schwager anrufen. Stefan Birkner ist Klimaexperte und Landeschef der niedersächsischen FDP. Familienbande. Oder Habeck trifft sich mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Mit dem hat er bereits erfolgreich eine Dreierkoalition verhandelt, Jamaika in Kiel. FDP und Grüne. So nah, so fern. Erstes Fazit. Man ist sich bei Gelb und Grün gar nicht so fremd, wie man nach außen hin bisweilen tut. Und inhaltlich? Gibt es Felder, auf denen man sich schnell einigen kann? Und andere, bei denen nicht nur linken Grünen und klassischen Wirtschaftsliberalen die Fantasie fehlt, wie man da zusammenkommen soll. Vergleichsweise leicht fällt es ihnen, die Gesellschaft gemeinsam endgültig ins 21. Jahrhundert zu führen. Grüne und FDP würden Reformen anpacken, die für viele Deutsche längst überfällig sind. Cannabis legalisieren, das Wahlrecht ab 16 einführen, das Werbeverbot für Abtreibungen abschaffen. Transgender-Personen hätten es leichter. Dass Deutschland dringend Zuwanderung braucht, auch darin sind sich Grüne und FDP einig. Der Rest ist Verhandlungssache. Kategorie machbar. Und sogar bei Fragen der inneren Sicherheit liegen die Parteien der besser verdienenden Mitte nicht zu weit auseinander. Das ist der Bereich, den bei den Grünen Konstantin von Notz verantwortet. Und bei der FDP Stefan Thome, sein Kompagnon aus dem Lebensstern. Stimmt schon, es gibt Unterschiede bei Datenschutz und Bürgerrechten, aber da muss man schon akribisch hinter den Spiegelstrichen in den Wahlprogrammen suchen. Besonders kräftezehrend und kompliziert werden die Gespräche über Steuer- und Finanzpolitik. Lindner will Steuern auch für Reiche senken und die Schuldenbremse einhalten. Wachstum durch Entlastung. Baerbock und Habeck wollen das Vermögen der Reichen wieder besteuern und die Schuldenbremse abschaffen. Wachstum durch staatliche Investition. Von der schwarzen Null hat sich die FDP zwar verabschiedet, aber das war ohnehin der Fetisch der Union, nicht der der Liberalen. Investitionen auf Pump wären unstrittig, solange die Schuldenbremse eingehalten wird. Bleibt die Frage, zu ihm oder zu ihm? Bleibt noch die Klimakrise, die Mutter aller Probleme? Und ein Thema, bei dem sich bis heute kulturelle Unterschiede und gegenseitiges Misstrauen zeigen. Noch immer mutmaßen führende Liberale, ob der Klimaschutz für die Grünen nicht nur das trojanische Pferd ist, in dessen Bauch sich allerlei planwirtschaftliche Konzepte verbergen, mit denen die Ökopartei die Republik umbauen will. Bei einigen Grünen wiederum hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass nur wenige in der FDP das mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinen. In den Zielen, Paris Richtung 1,5 Grad, gibt es keinen Dissens. Beide Parteien gehen davon aus, dass es sich für die Energiekonzerne schon weit vor 2038 nicht mehr rechnet, in Deutschland Braunkohle abzubauen. Das regelt der steigende CO2-Preis. Überhaupt der Preis für CO2-Ausstoß. Er muss künftig eine noch zentralere Rolle spielen, mehr Lenkungswirkung entfalten. Auch darin sind sich Grüne und FDP einig. An dieser Stelle beginnen allerdings auch die Probleme. Unterschiedliche Staatsverständnisse prallen aufeinander. Setzt die Bundesregierung die Höhe des Preises fest oder regelt das der Markt? Aber das ist alles nur Vorgeplänkel. Der wirklich schwierige Part kommt danach. Die Frage, zu ihm oder zu ihm? Scholz oder Laschet? SPD oder CDU? Diese Frage ist auch deshalb alles andere als trivial, weil eine der beiden Parteien die Erwartungen eines großen Teils ihrer Wähler enttäuschen muss. Annalena Baerbock hatte sich am Ende des Wahlkampfs sehr klar positioniert für Rot-Grün. Es wird Zeit, dass die Union in die Opposition geht. Christian Lindner dagegen hatte eine Ampelregierung so gut wie ausgeschlossen. Man müsse aufpassen, warnt Habeck daher, dass ein Dreierbündnis keine Zumutung werde für die Partei, die ihr Lager verlassen muss. Jede Partei müsse sich wiederfinden. Eine Ampel ist kein Rot-Grün mit ein bisschen gelbem Kitt, sagt er. Heißt umgekehrt, Jamaika darf nicht schwarz-gelb mit grüner Petersilie werden. Entweder die Grünen oder die FDP muss den Lagerwechsel machen, sagt nüchtern ein Gründer, der schon die Koalition mit Gerhard Schröder verhandelt hat. Und wenn die FDP wechseln muss, dann muss man der FDP was geben. Das Finanzministerium zum Beispiel, das Lindner beansprucht. Es wäre eine Art Ausgleichszahlung mit einem prominenten grünen Kollateralgeschädigten. Auch Robert Habeck, der inzwischen als Vizekanzler gehandelt wird, hätte das Geldressort liebend gern für sich. Olaf Scholz hält sich viel zugute auf sein Verhandlungsgeschick, erst trainiert in seinen 13 Jahren als Anwalt für Arbeitsrecht, dann ausgeprägt und verfeinert in seinen Ämtern. Sein Kalkül, wer es schafft, als Finanzminister 131 Länder hinter der Idee einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen zu versammeln, der bringt auch SPD, FDP und Grüne in eine Regierung. Und hält die zusammen. Bei aller beteuerten Demut, im Scholz-Lager setzen sie darauf, dass die Freidemokraten bald zur Einsicht gelangen würden, dass sie alles in allem in einer Ampelregierung auf der sichereren Seite wären. Sie würden erstens dem Wahlsieger ins Kanzleramt verhelfen und nicht dem Minusmann Laschet. Sie hätten es zweitens tatsächlich nur mit einem größeren Partner zu tun und nicht mit CDU und CSU, deren Binnenverhältnis extrem angespannt ist. Und sie hätten es drittens mit einer ungewöhnlich geschlossenen und daher verlässlichen SPD zu tun. Und nicht mit einer unruhigen CDU, in der die Machtverhältnisse noch lange nicht geklärt sind. Es könnte rational betrachtet also eine leichte Entscheidung sein. Doch da gibt es noch eine persönliche Dimension. Lindner und Armin Laschet kennen sich gut, schätzen sich, vertrauen einander. Sie haben die schwarz-gelbe Koalition in NRW schnell und geräuscharm gebildet und würden auch in Berlin gern zusammen regieren. Für Lindner wäre der Gang in eine Ampel daher auch so etwas wie Freundschaftsverrat. Aber auch das könnte eine Lehre aus einer Situation sein, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hat. Dass man die Freundschaft hintanstellen muss, um an die Macht zu kommen. Die scheidende Kanzlerin hat das immer gewusst. Gewinner und Verlierer. Nach der Wahl geht es für manche bergauf, andere stürzen ab. Angela Merkel. Das macht ihr wohl kaum einer nach. Nach 16 Jahren mit einer Zweidrittelmehrheit aus dem Amt zu scheiden. Sagenhafte 65% der Bundesbürger sahen sich und das Land im September bei der Kanzlerin in guten Händen. Das ist mit großem Abstand Platz 1. Und auch das gelingt nur wenigen. So viel für eine Niederlage zu tun und kaum damit in Verbindung gebracht zu werden. Merkel hat erst Annegret Kramp-Karrenbauer den Weg ins Kanzleramt verbaut, dann Armin Laschet höchstens viertelherzig unterstützt. Und um den reformbedürftigen Zustand des Landes in Zeiten leerer Kassen kann sich nun ihr Nachfolger kümmern. Reife Leistung. Saskia Esken. Frechheit siegt. Als Hinterbänklerin mit 6 Jahren Erfahrung im Bundestag bewarb sie sich um den SPD-Vorsitz und gewann mit dem Versprechen, der ungeliebten Großen Koalition den Garaus zu machen. Danach saß sie im Koalitionsausschuss, die Kanzlerin begöschte sie, die GroKo hielt bis heute. Esken ist nun die erste Vorsitzende aller Zeiten, die SPD zum Wahlsieg, nun ja, geführt hat. Hielt Olaf Scholz den Rücken frei, indem sie fast vollständig hinter ihm verschwand? Kluge Entscheidung. Denn nur 30% der SPD-Anhänger fühlen sich bei ihr in guten Händen. Der mieseste Wert aller Spitzenpolitiker. Friedrich Merz ist mit seiner inneren Befindlichkeit weiterhin im Reinen. Nachdem er in den vergangenen 16 Jahren stabil der Ansicht war, dass er eigentlich der bessere Kanzler als Angela Merkel gewesen wäre, darf er sich nun unwidersprochen bestätigt sehen. Auch aktuell wären sie in der Union mit ihm als CDU-Chef und Kanzlerkandidat garantiert besser gefahren als mit dem unglückseligen Armin Laschet. Das Desaster? Nicht seine Schuld. Merz, 65, wäre nicht Merz, wenn sich aus diesem Umstand nicht der Anspruch auf einen Posten ableiten ließe. Viel gibt es in der Union womöglich nicht mehr zu verteilen, aber dass er trotz all dem wieder eine Option sein könnte, das tut in düsteren Zeiten dem eigenen Ego gut. Dietmar Bartsch. Sie wollen mein Herz am rechten Fleck? Doch sehe ich dann nach unten weg, da schlägt es links. Ist von Rammstein. Stimmt aber auch für Dietmar Bartsch zu 100%. Bartsch kann es sich weiterhin bequem machen in seiner Rolle als Deutschlands größter Politkonjunktiv. Was wäre, wenn Rot-Rot-Grün tatsächlich... Ach nein, diese Gedankenspiele fallen nach Schließung der Wahllokale regelmäßig in sich zusammen, wie das berühmte Soufflé, das zu früh aus dem Ofen geholt wurde. Bartsch kann also weiter feilen an seiner Rolle als nützliches Schreckgespenst der Konservativen und nicht ganz so Konservativen. Er hat darin nicht nur besondere Routine erlangt, sondern auch eine gewisse Ambitionslosigkeit, weiß aber genau, Im nächsten Wahlkampf wird er wieder gebraucht. Hendrik Wüst. Hendrik wer? Wüst, 46, aus Rehde in Westfalen. Dieser Mann hat gute Chancen, Armin Laschets Nachfolger zu werden. Bislang Verkehrsminister in NRW, steigt er nun auf zum Ministerpräsidenten. Warum er? Weil er im Landtag sitzt. So einfach ist das. Denn Landtagsmandate sind in Laschets Kabinett potenzieller Nachfolger rar, aber nötig, um sich überhaupt zur Wahl zu stellen. Das Saarland. Eine der rätselhaftesten Welten, die je ein Politiker verlassen hat, hat bislang 3 Bundesminister auf 984.000 Einwohner hervorgebracht. Eine Quote von 1 zu 328.000. Zum Vergleich, Baden-Württemberg kommt auf eine Quote von 0 zu 11 Millionen. Und nun? Vorbei. Für Heiko Maas dürfte in einer Regierung Scholz bei aller Freundschaft kein Platz mehr sein. Falsches Geschlecht, Ressort weg. Für die Saarländer Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht weiter. Damit wäre das Saarland auf das Niveau des Saarlands geschrumpft. Wolfgang Schäuble. Over ist's. Die seit Jahren grauste Eminenz der CDU müsste hier eigentlich gleich zweimal auftauchen. Er verliert seinen Posten als Präsident des Deutschen Bundestags, weil die Union zum ersten Mal seit 2005 nicht mehr die stärkste Fraktion stellt. Und er verliert, vielleicht noch schlimmer, seinen Nimbus. Schäuble hat zusammen mit Volker Bouffier gegen riesige Widerstände in der CDU Armin Laschet als Kanzlerkandidat durchgedrückt. Im Prinzip ist er der Vater dieser epochalen Niederlage. Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident träumt von einer zweiten Amtszeit, doch sein Amt ist Verfügungsmasse in den Koalitionsverhandlungen. Gut möglich, dass ein Preis für die Ampel, wie für Jamaika, das Präsidialamt ist. Und die Grünen den Posten für Katrin Göring-Eckardt reklamieren. Möglicher schwacher Trost, bis er im März 2022 ausscheidet, könnte Steinmeier noch eine Tradition fortsetzen. Bisher durfte jeder von der SPD gestellte Präsident auch mal einen sozialdemokratischen Kanzler ernennen. Andrea Nahles. Die große, ja, was eigentlich, Gewinnerin, Verliererin, sitzt mit einem lachenden und einem tränenden Auge daheim in Weiler in der Eifel. Dieses Ergebnis für die SPD wäre nicht möglich gewesen ohne den Abschied von Hartz IV, den sie als Vorsitzende eingeleitet hat. Sie hat gemeinsam mit Olaf Scholz begonnen, die SPD wieder mit sich selbst zu versöhnen. Ihr Image und ihre Beliebtheit bewegten sich trotzdem auf Esken-Niveau. Gab vor 2 Jahren entnervt auf. Wäre sonst in noch größerer Feierlaune und, siehe auch unter Esken, die erste Vorsitzende aller Zeiten? Hans-Georg Maaßen. Er kann jetzt 5 verschiedene Sorten von Thüringer Bratwurst am Geschmack unterscheiden, aber das wird Hans-Georg Maaßen kein besonderer Trost sein. Denn sein persönlicher Kreuzzug ist gescheitert. Eigentlich wollte Maaßen über den Umweg Thüringen die CDU zurück auf den konservativen Pfad führen. Und zwar als Mitglied der Unionsfraktion im Bundestag und nicht als außerparlamentarischer Rufer aus der Wüste. Daraus wird nun nichts. Der Ex-Verfassungsschutzchef kam im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen gegen die Popularität eines Ex-Biathlon-Weltmeisters nicht an. Sein SPD-Konkurrent Frank Ulrich siegte deutlich. Wahrscheinlich hat es der Rheinländer Maaßen sogar geahnt. Noch während des Wahlkampfs hat er mal gesagt, es ist manchmal für mich schwierig, mich so zu äußern, dass die Leute mir folgen können. Erneuerung nicht verschleppen. Der Historiker Andreas Rödder warnt die CDU davor, einfach so weiterzumachen. Interview Tillmann Gerwin. Was bedeutet das Wahlergebnis vom Sonntag für Deutschland? Es verändert die politische Landschaft. Machtarithmetisch bedeutet es, dass es keine dominierende Großpartei mehr gibt, die sich einen oder zwei kleinere Partner sucht. Dafür werden Grüne und FDP die eigentlichen Königsmacher und Motoren der Regierungsbildung sein. Damit verschieben sich die Gewichte. Ist die Idee der Volkspartei, die Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat, an ihr Ende gekommen? Die Union hat historische Verluste erlitten, aber die SPD hat gezeigt, dass man eine Partei nicht zu früh abschreiben darf. Ja, Union und SPD sind weit entfernt von den Ergebnissen, die sie mal hatten. Dennoch halten sie am Anspruch fest, verschiedenste gesellschaftliche Gruppen zu repräsentieren und zu integrieren. Das unterscheidet sie immer noch von Grünen und FDP, die eher Klientelparteien für bestimmte Zielgruppen sind. Obwohl es auch da Veränderungen gibt, wenn wir etwa auf die Ergebnisse bei Jungwählern schauen. Die SPD ist stärkste Kraft. Trotzdem will Armin Laschet Kanzler werden. Ist das legitim? Oder widerspricht das nicht dem Wählerwillen? Es gibt nicht den Wählerwillen. Das ist anmaßendes Gerede von Politikern, um Machtansprüche aufzubauen. Und es gibt nach diesem Ergebnis auch keinen eindeutigen Regierungsauftrag. Jede Koalition, die eine Mehrheit auf sich vereinigt, ist eine legitim gebildete Regierung. Viele glauben, mit Markus Söder als Kandidat wäre das Ergebnis für die Union deutlich besser ausgefallen. Zu Recht. Das ist Spekulation. Wenn Söder angetreten wäre, hätten wir einen ganz anderen Wahlkampf erlebt, mit anderen Zuschreibungen und anderen Hypes. Man hätte Söders abrupte Positionswechsel thematisiert oder auch Fragen des Charakters, für die Horst Seehofer mal den schönen Ausdruck »Schmutzeleien« geprägt hat. Niemand weiß, was daraus geworden wäre. Für Armin Laschet ging es bei dieser Wahl ums politische Überleben. Ist er jetzt erstmal raus aus der Risikozone? Laschet hat seine Position mit dem Anspruch auf die Regierungsbildung zunächst stabilisiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gestürzt wird, solange er eine Chance hat, es ins Kanzleramt zu schaffen. Dazu ist die Union dann doch zu regierungsorientiert. Sollte er dabei scheitern, werden die Karten in der CDU allerdings neu gemischt. Welche Lehre muss die Union aus ihrem deprimierenden Ergebnis ziehen? Solange sie im Wahlkampf versucht hat, durch Anpassung Konflikte zu vermeiden, ist es mit ihr bergab gegangen. Die Trendwende kam, als sie angefangen hat, Profil zu zeigen und Unterschiede zum politischen Gegner deutlich zu machen. Insofern ist die Botschaft eindeutig. Keine Wischiwaschi-Mitte-Slogans, sondern ein unterscheidbares, inhaltliches Profil. Klares Profil? Ziemlich schwierig, wenn man erheblich geschwächt in einer Koalition auch noch Grüne und FDP unter einen Hut bringen will. Die CDU steht in der Tat vor einem Dilemma. Sie will immer noch eine Regierung bilden, braucht aber dringend inhaltliche Erneuerung. Ich sehe die Gefahr, dass sie diese Erneuerung weiter verschleppt und damit ihren Erosionsprozess fortsetzt. Sie könnte jetzt eine Schlacht gewinnen, aber am Ende den Krieg verlieren. Die CDU wirkte zuletzt müde und ausgebrannt. Wäre es nicht ohnehin besser für die Partei, jetzt in die Opposition zu gehen, um dort neue Kraft zu sammeln, personell und programmatisch? Regeneration in der Opposition ist kein Automatismus. Die entscheidende Frage für die Union ist, ob sie es schafft, thematische Herausforderungen und intellektuelle Debatten anzunehmen, eigene Strategien zu entwickeln und unterscheidbare Positionen zu vertreten. Nur dann wird sie eine auf Dauer interessante Partei sein, die ihren demokratiepolitischen Auftrag erfüllt, die bürgerliche Mitte zu vertreten. Zu glauben, die Partei komme um die Erneuerung herum, wenn sie nur im Kanzleramt sitzt, das wäre ein lebensgefährlicher Trugschluss. Der aktuelle Absturz war ja gerade das Ergebnis dieser Haltung. Angela Merkel war 16 Jahre Kanzlerin und 18 Jahre Vorsitzende der CDU bis 2018. Welche Verantwortung trägt sie für das historisch schlechte Ergebnis? Die Situation der Union im Jahre 2021 ist in wesentlichem Maße auch das Ergebnis der Ära Merkel. Merkel hat der CDU die Macht gesichert, um den Preis ihrer programmatischen Entkernung. Die Methode Merkel ist erkennbar an ihr Ende gekommen. Sie bestand darin, die CDU nach links zu rücken und SPD und Grünen das Wasser abzugraben, während rechts die berühmte Repräsentationslücke aufgerissen wurde. Dort hat die CDU mehr verloren, als sie links gewonnen hat. In Merkels Kielwasser ins Kanzleramt segeln zu wollen, war ein schwerer strategischer Fehler. Denn die Wähler, die Merkel links gewonnen hat, haben Laschet ebenso wenig gewählt wie die, die sie rechts verloren hat. Wie kann die Union wieder zu sich selbst finden, wenn sie in einer Jamaika-Koalition nicht nur wie bisher auf einen, sondern sogar auf zwei Partner Rücksicht nehmen muss? Die Gefahr ist evident, dass dann Grüne und FDP die Themen setzen und die CDU nur Moderator zwischen diesen beiden eigentlichen Regierungsparteien ist. Dieser Erosion ihrer Identität entgegenzuwirken, ist die eigentliche Herausforderung der nächsten Jahre. Die CDU hat ja immer für sich beansprucht, die Mitte der Gesellschaft zu repräsentieren. Hat sie den Kontakt zu dieser Mitte verloren? Die Frage ist ja immer, wer ist diese Mitte? Ist der Prenzlauer Berg in Berlin die Mitte? Und man muss als CDU froh sein, wenn man vom Prenzlauer Berg geliebt wird. Oder ist die Mitte eine bürgerliche Mitte, die für die Breite des ganzen Landes steht? Dann rücken Themen wie Selbstverantwortung, soziale Marktwirtschaft und technologische Innovationsbereitschaft, Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt durch verbindliche Werte für alle in den Mittelpunkt. Hier sehe ich eher eine Chance für die CDU. Die Grünen gibt es ja schon. Erleben wir jetzt in Deutschland das, was wir auch schon in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, gesehen haben, nämlich das Ende der Großparteien und die Aufsplitterung der politischen Landschaft in mehrere kleinere und wenige mittelgroße Parteien? Offenkundig bricht sich in Deutschland jetzt mit einer gewissen Verzögerung ein auch in anderen Teilen Europas zu beobachtender Trend Bahn. Auf der anderen Seite sollten wir mit endgültigen Urteilen sehr vorsichtig sein. Der Erfolg der SPD bei dieser Bundestagswahl ist doch eine wunderbare Widerlegung des Gedankens, dass sich Entwicklungen immer nur in eine Richtung vollziehen können. Diese Partei wurde schon für tot erklärt. Jetzt meldet sie sich eindrucksvoll zurück. Das ist ein schönes Beispiel für die Überraschungskraft demokratischer Politik. Langwierige Koalitionsverhandlungen, fragile Bündnisse mit mehreren Partnern, dadurch womöglich geschwächte Regierungschefs, wird Deutschland politisch instabiler? Ich mache mir weniger Sorgen um die Stabilität als um die Innovationskraft des Landes. Eine Dreierkoalition bildet eine große Teilmenge der gesellschaftlichen Mitte ab. Das ist der Vorteil. Aber sich in einem solchen Bündnis zu einigen, es überhaupt zusammenzuhalten, das alles bindet so viel Kraft. Die könnte dann fehlen für mutige, auch umstrittene Entscheidungen, die unser Land nachhaltig zukunftsfähig machen. Man muss schon auch regieren. Eine Koalition darf nicht nur Konsensmaschine sein. Was bei all den Kanzler- und Koalitionsspekulationen kaum Beachtung fand: die politischen Ränder wurden bei der Bundestagswahl eher geschwächt. AfD und Linke erzielten mäßige bis schlechte Ergebnisse. Das ist in der Tat ein erstaunlicher Befund. Es war ja eigentlich zu erwarten, dass durch die Corona-Pandemie die Polarisierung eher zugenommen hätte. Das würde auch den Alltagserfahrungen in der Gesellschaft entsprechen. Aber diese Polarisierung schlägt sich im Gesamtwahlergebnis nicht nieder. Erklären lässt sich das mit dem sozialpsychologischen Befund, dass die Pandemie das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität enorm verstärkt hat. In der Krise experimentiert man eher ungern mit den politischen Extremen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion. Telefon: 040 3703 7242. Blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 83 0010. BIC WELADE 8LXXX.